zu einem Thema, was mir noch am Herzen liegt, was ich Ihnen gerne noch nahe bringen möchte. Und das ist eine sehr schöne Fallstudie zur funktionalen Programmierung, wo eben auch wirklich die funktionale Programmierung besonders betont wird, also dass die ganze Zeit mit Funktionen gearbeitet wird, die als Argumente durch die Gegend gereicht werden. Und das Thema ist Parsing. Viele von Ihnen werden schon wissen, was das ist. Der Herr Pretschner hat es auch in der Info-1-Vorlesung gegen Ende behandelt. Da kamen Dinge wie Grammatiken und Syntaxbäume und reguläre Ausdrücke. Und er hat das damals mehr so pauschal erläutert. Wir wollen jetzt hier ein bisschen tiefer einsteigen und wollen tatsächlich einen funktionalen Parser schreiben. Oder genau gesagt, Bausteine kennenlernen, mit denen man in einer funktionalen Sprache Parser zusammenstöpseln kann. So, ja, erstmal nochmal Erinnerung, worum geht es beim Parsing? Es geht darum, dass Sie einen Eingabestring typischerweise in irgendeiner Sprache, also nicht natürliche Sprache, sondern meistens eben irgendeine formale Sprache, dass Sie diese lineare Darstellung in eine Baumdarstellung in den Syntaxbaum umwandeln. Und was heißt Syntaxbaum? Bezüglich einer Grammatik der Sprache, die meistens eben mit Regeln einer kontextfreien Grammatik oder Extended Backus-Naur Form oder Backus-Naur Form, wie auch immer die genannt werden, dargestellt wird. Die Grammatik wird jetzt erstmal im Hintergrund bleiben, die kommt erst gegen Ende. Wir werden jetzt erstmal mit diesen Bausteinen befassen, um von den Strings zu den Bäumen zu kommen. Und zur Motivierung hier nochmal ein Beispiel. Also wenn Sie einen Eingabestring haben in der Programmiersprache, typischerweise Sie schreiben sowas hin wie A plus B mal C, dann soll eben der Parser das in einen Syntaxbaum umwandeln, wo eben die Struktur des Ausdrucks klar wird, wo eben an der Spitze das Plus steht und als Argument die Multiplikation. Das heißt, hier wird der Parser auch klar machen, dass die Addition eben weniger stark bindet als die Multiplikation. Und das ist der Hauptzweck der ganzen Übung, dass Sie eben auf Strings nicht sehr angenehm arbeiten können, sondern auf Strings haben keine Struktur und Dinge weiter zu analysieren braucht Struktur und die Struktur versteckt sich in ist in dem String versteckt und ist in dem Baum offensichtlich. Und es geht eben darum, diese Übersetzung zu machen. Das heißt, was ist ein Parser in Haskell jetzt? Parser ist einfach eine Funktion, die Strings in Trees übersetzt. Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, denn was ist ein Baum? Das hängt ja sehr stark davon ab, was Sie für eine Sprache haben, wie so ein Syntaxbaum aussieht. Wir möchten nicht einen ganz allgemeinen Syntaxbaum definieren, dann wird die ganze Sache wieder zu dann verliert es wieder was an Struktur. Das heißt, was dieser Baum ist, der rauskommt, das soll ein Parameter bleiben. Das heißt, unser Parser vom Typ A wäre eine Funktion, die einen String nach A übersetzt. Und das ist jetzt ganz generisch, wenn Sie in der einen Sprache sind, sehen Ihre Syntaxbäume so aus und in der anderen Sprache sehen sie so aus. Und es müssen ja auch im Endeffekt keine Syntaxbäume sein. Das ist nur eine Motivation. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Parser auch die Sache gleich auswertet, wenn das jetzt wenn ein arithmetischer Ausdruck ist, dann könnte man den Parser auch so schreiben, dass er am Ende gleich den Wert des Ausdrucks liefert. Das heißt, dieses A zeigt eben, das Ganze ist im Prinzip eine relativ generische Angelegenheit, das Parsing. Es liest einen String ein und gibt irgendwie aus der Nachverarbeitung irgendein Ergebnis aus. Das ist schön und gut, aber das ist noch ein bisschen zu wenig. Was passiert denn, wenn noch was übrig bleibt? Also wenn Sie zum Beispiel den String A plus B mal C und danach ein Hashzeichen eingeben, dann können Sie natürlich auch einfach nur den Baum zurückgeben, der zu A plus B mal C gehört, aber dann haben Sie Informationen verloren. Das heißt, wir möchten gerne dass noch was übrig geblieben ist, diese Informationen möchten wir nicht verlieren, sondern die sollen im Ergebnis noch drin sein und das brauchen wir auch, das werden wir gleich sehen, das ist also nicht umsonst. Das heißt, den Parser Parser, den bauen wir jetzt, wir modifizieren den Typ Parser und sagen, naja, Parser über A ist eine Funktion von String nach einem Paar von dem Ergebnis A, was wir haben wollen, und dann noch dem, was übrig geblieben ist, dem Reststring, den der Parser nicht verarbeitet hat, weil er einfach gesagt hat, bis hierhin komme ich und mit dem Rest kann ich nichts anfangen. So weit, so gut. Aber jetzt gibt es ein neues Problem. Was passiert, wenn ich zum Beispiel als String plus plus eingebe und will arithmetische Ausdrücke parsen? Dann sagt der Parser sofort, ja, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist kein arithmetischer Ausdruck. Das heißt, ich kann eigentlich überhaupt kein Ergebnis zurückgeben. Das heißt, hier wird so getan in dem Typ, als ob ich immer ein definitives Ergebnis kriege und einen Reststring. Aber dem ist halt nicht so. Jetzt könnte man das Ganze mit Maybe lösen. Das kommt gleich auf der nächsten Folie. Wir machen es aber gleich ein bisschen allgemeiner. Wir sagen, und das wird jetzt wirklich der endgültige Typ sein, und den schreibe ich mal an die Tafel, damit selbst wenn die Folie verschwunden ist, die Information nicht verschwunden ist. Ein Parser über, vom Typ A ist eine Funktion, die einen String nimmt und eine Liste von Resultaten zurückgibt. Und die Resultate sind immer von der Form Ergebniswert, das was beim Parsen rausgekommen ist, und Reststring. Warum haben wir da jetzt gleich eine Liste draus gemacht? Gucken wir uns mal an, wie die verschiedenen Ergebnisse eines solchen Parsers zu interpretieren sind. Wenn ich da eine leere Liste rauskriege, dann interpretiere ich das als Syntax-Error. Der Parser konnte mit dem String überhaupt nichts anfangen und konnte da also den String nicht verarbeiten. Wenn ich ein Ergebnis rauskriege, dann ist das eben gerade so ein Paar, das sagt, es gibt nur ein Resultat, das ist die erste Komponente des Paars, und einen Reststring. Es könnte aber auch sein, dass Sie mehrere Elemente rauskriegen in der Liste, und dann ist das eine Sprache, die mehrdeutig ist, die eben mehrere Verarbeitungen zulässt. Und das wird hier in dem Modell auch unterstützt, wobei es vielleicht hilfreich ist, wenn wir jetzt konkret mit den Funktionen rumprogrammieren, immer an den Fall zuerst zu denken, dass man nur eine Liste rauskriegt, die leer ist oder einelementig ist. Das funktioniert dann auch für mehrelementige Listen, aber das ist sozusagen eher ein Anwendungsfall, den wir hier gar nicht im Blick haben. Aber es ist sozusagen nicht ganz absurd, wenn wir an dieses Beispiel zurückdenken, auf der vorherigen Folie, A plus B mal C, wenn wir jetzt eine Sprache hätten, wo Plus und Mal die gleiche Bindungsstärke hätten, dann könnte ich hier auch zwei Bäume zurückliefern. Ich könnte einmal den Baum zurückliefern, den wir da sehen, und als zweites Mal könnte ich eben auch die ganze Sache umgedreht klammern, indem ich A plus B klammere und dann mal C nehme. Das heißt, das wäre ein Beispiel für eine Sprache, die mehrdeutig ist. Natürlich hat man bewusst die Prioritätsregeln zwischen Plus und Mal so gemacht, dass die Sprache eindeutig ist, aber Sie könnten sich andere Sprachen vorstellen, insbesondere natürliche Sprachen, die tatsächlich mehrdeutig sind und wo man gerne wissen möchte, was sind denn die möglichen Lesarten hier dieses Satzes, und kriegt dann eben die Liste der möglichen Lesarten zurück. Das ist also der Typ, mit dem wir jetzt arbeiten werden, und unsere Parser werden immer Funktionen sein von dieser Bauart. Sie nehmen einen String und geben eine Liste von solchen Paaren zurück. Dann eben alternativ, wenn man nur Sprachen verarbeiten will, die eindeutig sind, also wo es für jeden String nur maximal eine Lesart gibt, dann könnten Sie den Parsertyp auch so definieren, dass er eben maybe von A und String zurückgibt. Und da gibt es dann nur die Alternativen Syntaxfehler, also none, oder es gab genau ein Ergebnis. Das ignorieren wir, aber ich will es nur zur Vollständigkeit sagen, das geht auch. Ja, und jetzt fangen wir an, so kleine Parser zusammenzubauen, also erstmal einzelne kleine Parser zu bauen und dann die zusammenzusetzen. Erstmal der simpelste, der Parser One, der nimmt einfach als erstes Argument ein Prädikat, das also einen Character nimmt und einen Bool zurückgibt und liefert einen Parser. Ein Parser, der einen Character zurückliefert. Das heißt, das Ergebnis dieses Parsers ist genau dieser eine Character, den man lesen wird. So ist es definiert. Also one nimmt dieses Prädikat und wenn die Eingabeliste, der Eingabestring tatsächlich mindestens einen Character hat, dann gucken wir, genügt der Character diesem Prädikat? Und wenn ja, dann geben wir zurück das Paar XXS. Das heißt, das Ergebnis ist genau dieses Character, was wir gelesen haben. Wir haben also erfolgreich das Character, den Buchstaben gelesen und geben den Reststring in der zweiten Komponente des Paares zurück. Und wenn das Paar, wenn dieser einzelne Buchstabe nicht dem Prädikat genügt, dann sagen wir eben, nee, konnten wir nicht verarbeiten, kommt die leere Liste der Ergebnisse zurück. Und wenn ich gar keine Eingabe habe, wenn die Eingabe leer ist, dann sage ich sofort, ja, damit konnte ich nichts anfangen. Das ist eben ein Parser, der erwartet als Eingabe einen String, der mit einem Buchstaben beginnt, der das Prädikat Brett erfüllt. Und daraus bauen wir jetzt einen ganz spezifischen Parser, einen spezifischeren Parser, der einfach sagt, ich erwarte in der Eingabe einen bestimmten Buchstaben. Das heißt, der Parser nimmt, oder genau gesagt, diese Funktion char nimmt einen Character und gibt mir einen Parser zurück, der genau diesen einen Character erwartet. Und die Definition ist einfach one, diese generische Funktion hier oben, und als Prädikat einfach den Vergleich mit dem Character C. Das heißt, der Parser wird eben nur, wenn Sie die in der Eingabe tatsächlich ein C finden, dann wird er Ihnen diese einelementige Liste zurückliefern und ansonsten wird er Ihnen eine leere Liste zurückliefern. Beispiel, wenn ich diesen Parser char A auf die Liste ABC anwende, was sollte da rauskommen? Genau. Das heißt, es kommt genau ein Ergebnis raus, nämlich das Ergebnis, dass der Parser tatsächlich was damit anfangen konnte, denn dieser String beginnt ja mit dem A und dann wird er das als Ergebnis zurückliefern. Das ist genau, was hier passiert. Und dann wird er den Reststring BC in der zweiten Komponente zurückliefern. Das ist also einfach ganz normale funktionale Auswertung. Da ist gar nichts Spezielles dabei. Aber es ist eben einfach, Sie ersetzen erst char durch one von ist gleich und dann gucken Sie, dann sind Sie in der ersten Zeile, dann haben Sie gerade einen String, der mit x beginnt, hier mit a beginnt, dann gucken Sie, gilt das Prädikat für a? Ja, natürlich, das gilt, dieses a ist gleich dem a, also liefern wir dieses Paar zurück. Das heißt, der Parser guckt wirklich nur, ist an der Eingabe an der ersten Stelle der gesuchte Buchstabe? Wenn ja, dann gibt es eine Erfolgsmeldung zurück mit dem Paar Buchstabe Restliste. Ansonsten sage ich, bin fehlgeschlagen mit der leeren Liste. Das heißt, was käme dann daraus? Wo? Ja. Wo fehlt der Parameter? In der Zeile oder in der Zeile? In der ersten. Gucken Sie mal, was das hier ist. Das ist selbst wieder eine Funktion. Das ist genau funktionale Programmierung, dass Sie als Ergebnis wieder Funktionen haben können. Das heißt, one ist etwas, was als erstes ein Prädikat nimmt, aber dann wieder eine Funktion zurückgibt und die wird dann genau hier drauf angewandt. Typische Klausuraufgabe. Ist diese Funktionsdefinition hier äquivalent zu dieser Funktionsdefinition? Wo ist die Parkreide? Da. One von Brett ist gleich Lambda XS File Case XS off und dann eben x, XS, das war jetzt schlecht gewählt vom Namen her, nennen wir das, ja, aber und so weiter und leere Liste. Und das sind beides äquivalente Funktionsdefinitionen. Hier haben Sie es explizit gemacht, dass es eine Funktion ist. Sie nimmt erstmal einen Parameter, gibt Ihnen als Resultat wieder eine Funktion zurück. Hier haben Sie gleich den zweiten Parameter der Funktion auf die linke Seite rübergebracht. Das heißt, Sie können das durchaus auch so lesen, dass Sie sagen, na ja, da passiert wirklich erst was bei der Funktion 1, wenn beide Parameter da sind. Und wenn ich der Funktion 1 erstmal nur das Prädikat gebe, dann passiert noch nicht viel. Da kriege ich halt wieder ein Codestück zurück, was auf einen weiteren Parameter wartet. Das war aber sicher eine wichtige Frage. Insofern, wenn noch Verständnisschwierigkeiten sind, können wir das gerne nochmal erklären. Ja? Ach so, da, richtig, ja, leere Liste, genau, weil eben der Eingabestring ABC nicht mit einem A an, mit einem B anfängt. Okay, jetzt wird es ein bisschen interessanter, jetzt kombinieren wir Parser. Immer dran denken, Parser sind Funktionen. Und als erstes ist die alternative Kombination zweier Parser und es gibt einen neuen Parser, der akzeptiert alles, was P1 oder P2 akzeptieren würde. Das heißt, das ist der Typ hier, das ist ein Infix-Operator, deswegen steht er in runden Klammern. Er nimmt einen Parser, der was vom Ergebnis A liefert, den Parser wieder was vom Ergebnis A liefert und gibt einen neuen Parser zurück, der etwas vom Typ A liefert. Ja, wie würde man das definieren? Und jetzt machen wir mal die Definition mit einem Lambda. Das heißt, was würde hier, das hat jetzt nichts mehr hiermit zu tun, was würde hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite erscheinen? Das soll ein Parser rauskommen. Das heißt, es soll eine Funktion rauskommen, die irgendeinen String nimmt. Nehmen wir den mal S. Und was macht sie mit dem String? Case ist zu schwierig. Vereinfachen Sie es gleich. Ich schreibe mal was dazwischen. Und dann dürfen Sie mir sagen, was rechts und links davon stehen muss. Genau. Sie nehmen einfach die Ergebnisse, indem Sie den Parser 1 auf den String anwenden, da kriegen Sie eine Liste von Ergebnissen raus und dahinter hängen Sie die Ergebnisse von Parser 2 angewandt auf S. Das heißt natürlich, wenn einer von denen leer zurückliefert, dann geht es einfach unter, dann verschwindet das und es wird nur das Ergebnis des anderen genommen. Das ist natürlich jetzt hier schon eine Sequenzialisierung in dem Sinne, dass ich nicht wie bei einem arithmetischen Plus hier, dass es nicht egal ist, in welcher Reihenfolge ich das Plus mache, sondern es wird eben erstmal der Parser P1 drauf angewandt und dann der Parser P2, aber die werden sozusagen beide drauf auf die gleiche Eingabe angewandt und dann wird die Liste der Ergebnisse gebildet, die Sie kriegen können, indem Sie eben versuchen, erstmal den einen und dann den anderen anzuwenden. Beispiel, wenn Sie eben zwei Parser haben, der eine akzeptiert den Buchstaben B und der andere akzeptiert den Buchstaben A und das wenden Sie jetzt auf den String A, B, C an, dann ist es klar, intuitiv, der erste von beiden, der B hier, der wird wieder die leere Liste zurückliefern, das hatten wir ja bereits auf der vorherigen Folie, der hier angewandt auf A, B, C gibt uns die leere Liste zurück. Der hier angewandt auf ABC gibt uns diese einelementige Liste zurück. Das heißt, wenn ich jetzt eben die Alternative habe, dann bedeutet das, ich werde einfach die Ergebnisse aneinander konkatenieren und dann kriege ich im Endeffekt gerade wieder die einelementige Liste raus, die mir dieser eine Parser geliefert hat. Und dass der hier eben ein leeres Ergebnis zurückgeliefert hat, das geht dann in dem Plus unter und verschwindet dann einfach in dem Plus Plus. Zweiter Kombinator, der Mal-Kombinator. Das ist eine Sequenzialisierung. Sie könnten auch immer denken, wenn. Erst den einen Parser, dann den anderen Parser. Das heißt, Sie nehmen den einen Parser, wenden den auf die Eingabe an und jetzt kriegen Sie zwei Dinge zurück. Sie kriegen eine Ausgabe zurück und einen Reststring. Und auf den Reststring, dann wenden Sie den zweiten Parser drauf an. Jetzt kriegen Sie wieder was zurück, nämlich eine Ausgabe und wieder einen Reststring. Und jetzt müssen Sie natürlich die beiden Ausgaben beide zurückgeben. Und daher hat dieser Kombinator jetzt diesen Paar-Typ in der Ausgabe. Der gibt das Paar der Ausgabe zurück. Das, was der erste Parser geliefert hat auf den Beginn des Strings und was der zweite Parser geliefert hat auf den Rest, den der erste übrig gelassen hat. Das heißt, wenn Sie jetzt beschreiben wollen, was passiert, wenn ich diesen kombinierten Parser auf so einen Eingabestring anwende. Jetzt habe ich es gerade mal wieder anders geschrieben. Jetzt habe ich eben das nicht mit Lambda S auf die rechte Seite geschrieben, sondern habe das XS, habe ich es hier genannt, auf die linke Seite geschrieben. Dann ist das gerade, ja, es ist eine Liste, denn beide Teilparser können ja jeweils Listen liefern. Und was wir jetzt machen, wir nehmen... Einerseits gehen wir gehen zuerst mal über die Liste, die der erste Parser liefert, angesetzt auf den Eingabestring Xs. Das heißt, es gibt eine Liste von Ergebnissen A und Reststring Ys. Das Ergebnis A ist eben gerade von dem Typ A hier. Und was machen wir damit? Dieses Ys, das geben wir jetzt in den zweiten Parser rein und kriegen damit wieder eine Liste möglicher Ergebnisse B und möglicher Reststrings ZS. Und daraus bauen wir die Gesamtliste, die eben zusammengesetzt wird, jeweils aus Paaren von Ergebnissen A, die aus dem ersten Parser kamen, und Ergebnis B, das aus dem zweiten Parser kam, und Reststring ZS, was hier übrig geblieben ist. Daher kriege ich diese Paare, wo die erste Komponente wieder ein Paar ist. Das heißt, wenn Sie diese dreifachen Sterne sehen, dann wissen Sie, das ist ein Parser, der liefert Ihnen ein Paar als Ergebnis zurück, wo, also wenn ich jetzt nur auf das Ergebnis hier mich fixiere, ein Paar, wobei das erste Teil, die erste Komponente des Paares aus dem ersten Teil Parser gekommen ist und die zweite Komponente des Paares aus dem zweiten Parser gekommen ist. Gucken wir es mal konkret an. Wenn Sie jetzt den Parser Char B, Stern, Stern, der Stern, Char A nehmen. Was ist das für ein Parser? Das ist ein Parser, der erwartet zuerst mal ein B in der Eingabe. Und dann konsumiert er das B, gibt einen String zurück und gibt den Reststring dem zweiten Parser. Das heißt, hinter dem B muss ein A gekommen sein. Das heißt, Sie können das direkt lesen als Sequenzialisierung. Erst A, dann B. Das heißt, es ist ein Parser, der alle Strings erkennt, die mit B, A anfangen. Und das ist ein String, der mit B, A anfängt. Und da beide Parser jeweils nur entweder leer- oder einelementige Ergebnisse liefern, kriegen Sie natürlich hier auch bei der Sequenzialisierung nur leer- oder einelementige Ergebnisse zurück. Und in dem Fall kriegen Sie eben das einelementige Ergebnis zurück, das sagt hier draus das Ergebnis gepaart hier mit dem Ergebnis hier draus. Und das ist gerade das Paar AB, das liefert, Entschuldigung, BA, also hier dieses B gepaart mit dem A und als Restliste das, was noch übrig geblieben ist, das C hier. Das ist genau das, was hier rauskommt. Macht das Sinn? Das widerspricht zumindest keiner. Wie sieht es damit aus? Das sind IsAlpha und IsDigit. Sind natürlich vordefinierte Funktionen aus dem Isabel-Präludium. Und ich wende also jetzt einen Parser an, der jetzt nicht einen speziellen Charakter erwartet, sondern der erste Parser erwartet ein alphabetisches Zeichen, der zweite Parser erwartet eine Ziffer und der dritte erwartet wieder eine Ziffer. Und das ist natürlich auch genau das, was wir hier in dem Eingabestring haben. Wir haben ein alphabetisches Zeichen gefolgt von zwei Ziffern Ja. Weil ich mich vertippt habe. Danke. Das hier, diese Rückgabe ist Quatsch. Das sollte gerade vertauscht sein. Zuerst B und dann A. Weil hier ja auch in dem Parser zuerst ein B erwartet wird und dann ein A. Und hier ja auch in der Eingabe zuerst B und dann A kam. Danke. Wie sieht's dann hier aus? Was erwarten Sie dann, wenn Sie das da oben so korrigieren konnten, können Sie mir auch sicher sagen, was jetzt hier rauskommt. Genau. Das ist aber jetzt nicht offensichtlich. Da haben Sie schon was impliziert, was tatsächlich so in der Implementierung gemacht wird. Aber wieso kriege ich jetzt hier ein Tupel, was nach rechts geschachtelt ist? Es könnte ja auch sein, dass dieses Mal, Mal, Mal nach links interpretiert wird. Und da steht in dem entsprechenden Datei steht am Anfang steht eine Deklaration in Haskell, die sagt infix r mal mal mal. Das heißt, das mal mal mal, das assoziiert nach rechts. Das heißt, wenn Sie das hinschreiben ohne Klammern, wie wir es hier getan haben, dann ist es implizit ein Parser, der zuerst aus dem Parser besteht und dann aus diesem zweiten Parser. Und deswegen liefert er zuerst mal ein A und dann im zweiten Teil ein Paar von 1, 2. Und wenn Sie es umgedreht klammern können, Sie können natürlich explizit Klammern drumherum schreiben und zuerst mal diese beiden Klammern, dann würden Sie natürlich gerade das Paar andersrum kriegen. Dann würden Sie zuerst in ein Paar 1, 2, also in der ersten Komponente des Paares A und 1 haben und in der zweiten Komponente dann 2. Aber wir nehmen an, dass das nach rechts assoziiert. Und damit, wenn Sie längere Sequenzen von diesem Sternkombinator haben, dann kriegen Sie eben geschachtelte Tupel, aber jeweils von der Form ein Element und dann wieder ein Restpaar und dann wieder ein Element und dann wieder ein Restpaar. Dritter sehr wichtiger Kombinator ist der Transformationskombinator, der einen Parser nimmt und eine Funktion, die das Ergebnis modifiziert. Das heißt, es nimmt eben einen Parser, der als Ergebnis etwas vom Typ A liefert und dann noch eine Funktion von A nach B und hat damit einen Parser, der etwas vom Ergebnis vom Typ B liefert. Das ist also sehr ähnlich wie eine Map-Funktion und hat auch abstrakt gesehen, verhält sich gleich. Es wird eben jedes Element der Ausgabe wird mit dieser Funktion, die ich als zweiten Parameter mitgegeben habe, modifiziert. Das heißt, wenn ich den Parser habe und den modifiziere mit dieser Funktion, und jetzt schreibe ich das mal wieder mit einer Lambda-Abstraktion, dann ist es eben eine Funktion, die erwartet ein Ergebnis, die erwartet eine Eingabe, nämlich den String. Und was macht es dann? Ja, es nimmt alle Paare, Paare A, Y, die der Parser zurückliefert bei der Eingabe und modifiziert die erste Komponente mit dem F. Liefert also gerade, das ist nichts anderes als ein Map, wobei ich eben das Map nur auf die erste Komponente der Ausgabe gemacht habe. Die Funktion ändert ja nichts an dem Ding, was ich zurückgebe, aber sie ändert einiges. Sie kann was ändern an dem, an der ersten Komponente, dem Ergebniswert. Und das ist hier ein Beispiel, wieder derselbe Parser, der zuerst ein B und dann ein A erwartet. Und was mache ich dann mit der Ausgabe? Jetzt transformiere ich die Ausgabe danach, nachdem der Parser gelaufen ist. Dann sage ich, okay, die Ausgabe soll wie folgt transformiert werden. Dieser Parser wird mir immer als Ausgabe ein Paar liefern. Ein Paar bestehend aus der Ausgabe von dem und von dem Parser. Jetzt transformiere ich das, indem ich einfach aus dem Paar eine zweielementige Liste mache. Das heißt, was wird dann hier passieren, wenn ich die Eingabe lese? Naja, das B und das A, das kommt genau in der Reihenfolge, wie es hier erwartet wird. Das heißt, die Ausgabe von dem Parser wird gerade sein, ein Paar von dem B und ein Paar von dem A, weil diese beiden Parser einfach ihre Eingabe direkt zurückgeben und die nicht weiter modifizieren. Also, wenn ich dann hier diese Funktion drauf anwende, nehme ich ein Paar von zwei Buchstaben A und B und gebe zurück eine Liste der Buchstaben A, B. Das heißt, was ist das? Das ist im Endeffekt das, nicht A, B, B, A, Entschuldigung. Das heißt, im Endeffekt kriege ich hier einfach einen String mit den beiden Buchstaben B und A raus. Ja, und da ist wieder derselbe Fehler. Und das ist richtig, das Ergebnis ist, die Restliste ist das C. Ja? Das ist zumindest nicht falsch. Sie können immer Klammern drumherum machen. Die sind wohl beim Editieren stehen geblieben, aber die sind völlig überflüssig. Da haben Sie recht. Jetzt machen wir ein bisschen größere Dinge. Ganze Listen von Objekten. Dass Sie also Wiederholungen von einem Parser parsen wollen. Also zum Beispiel, dass Sie sagen, ich möchte den ganzen Teilstück parsen, das nur aus Buchstaben oder nur nicht aus Buchstaben, aus alphabetischen Buchstaben oder nur aus Ziffern besteht. Und dazu brauchen wir erstmal zwei, damit es einfach ein bisschen kürzer zu schreiben ist, zwei Standardfunktionen. Die eine Funktion heißt uncurry. Die nimmt als erstes eine Funktion, die gecurried ist, die also ihre beiden Argumente A und B getrennt nimmt und dann irgendein Ergebnis C liefert. Und was ist das Ergebnis? Das ist wieder eine Funktion hier, die jetzt aber ein Paar A, B nimmt und ein C zurückliefert. Das ist also uncurry ist die Konversion zwischen Funktionen, die Paare als Argumente erwarten und Funktionen, die zwei Einzelargumente erwarten. Und genauer gesagt wird eben das F, was gecurried ist, das wird uncurried, das wird also auf die Tupel-Eingabe transformiert. Und wenn ich jetzt uncurry F ein Paar gebe, dann ist es dasselbe, als wenn ich dem F die beiden Einzelkomponenten gegeben hätte. Das ist eine manchmal ganz nützliche Funktion, um zwischen diesen beiden Arten hin und her zu konvertieren. Und meistens wird man in Haskell eben versuchen, Funktionen in der Form zu schreiben, dass sie ihre Argumente getrennt nehmen. Aber es gibt Situationen, wie zum Beispiel jetzt, wo man die Paare nicht vermeiden kann, weil Sternkombinator auf den Parsern liefert nun mal Paare zurück. Und mit denen muss man ja irgendwie weiterarbeiten. Und das uncurry wird uns helfen dabei. Und das zweite ist ein ganz simpler Parser, das ist natürlich nicht Standard Haskell-Bibliothek, sondern das ist einfach hier zu den Parser-Kombinatoren gehörig. Das ist der Success-Parser, der nimmt irgendeinen Wert A und liefert einen Parser zurück. Und wenn man diesen Parser jetzt auf einen Eingabestring X ansetzt, dann liefert er genau ein Ergebnis, nämlich diesen Wert A und den String wieder als Ausgabe. Das heißt, der Parser tut eigentlich gar nichts. Der Parser verarbeitet die Eingabe überhaupt nicht. Der frisst keinen Buchstaben der Eingabe, sondern er gibt als Reststring genau wieder die Eingabe zurück. Aber er muss ja auch ein Ergebnis liefern. Und da liefert er dieses Ergebnis A, was ich eben dem Success-Parser mitgegeben habe. Das heißt, es ist einfach ein Parser, der sagt, ich funktioniere immer, aber ich mache eigentlich nichts mit meiner Eingabe. Ich gebe einfach diesen konstanten Wert A zurück. Gut, warum hilft uns das? Dann kommt jetzt den wir eigentlich haben wollen, den Listenparser. Der nimmt also einen Parser, der Ergebnisse vom Typ A liefert und liefert zurück einen Parser, der jetzt Ergebnisse vom Typ Liste von A liefert. Und was soll der machen? Der soll eben eine Eingabeliste so lange parsen, wie eben dieser erste Parser erfolgreich ist. Und indem der erste Parser fehlschlägt, dann hört auch der gesamte Parser auf und sagt bis dahin und nicht weiter. Und als Ergebnis kriegt man eben zusammengesammelt als Liste alle Ergebnisse, die diese n-fache Anwendung des einzelnen Parsers, dieses ersten Parsers geliefert hat. Das heißt, List, jetzt haben wir es wieder in der Form, nimmt Parser, gibt Parser zurück. Was ist ein Parser? Gut, jetzt können wir es wirklich auf die Lambda-Notation verzichten und können es ganz mit Parser-Kombinatoren beschreiben. Also ein Parser, der eine Liste von P's parst, der muss erstmal ein P finden und danach wieder eine Liste von P's. So ist halt eine Liste definiert. Der hat erstmal ein Element und dann kommen halt noch mehr Elemente. Das heißt, ich parse das hier, aber jetzt, wenn ich alleine das hinschreiben würde, das würde vom Typ her nicht stimmen. Warum würde das vom Typ her nicht stimmen? Das ist noch zu wenig. Ja? Genau. Das soll zurückgeben eine, das gibt einfach nur ein Paar zurück. Es gibt ein Paar zurück von welchen Typen? Was ist die erste Komponente? Die erste Komponente ist, was P zurückgibt, und das ist gerade ein A. Und die zweite Komponente ist, was List P zurückgibt, das ist also ein Paar von einem A und eine Liste von A. Und wir wollen aber nur eine Liste von A, also was machen wir? Wir transformieren das Ergebnis noch. Was machen wir mit den beiden Elementen des Paares, dem Einzelelement und der Liste? Cons, genau. Aber Cons ist eine Funktion, die eben gecurried ist. Das heißt, an der Stelle müssen wir Cons uncurryen, um es darauf das Ergebnis hier anwenden zu können. Deswegen steht jetzt hier uncurry von Cons und nicht einfach Cons. Das ist also so eine Situation, wo man ein bisschen vom Typ her hin und her konvertieren muss. Das heißt, das ist eben die Funktion, die erwartet ein Paar von dem Ergebnis hier raus und dem Ergebnis hier raus und macht einfach den Doppelpunkt dazwischen, so wie da oben hier. Erwartet ein Paar und wendet dann dieses Cons auf die beiden Teile getrennt an. Das ist aber noch nicht genug. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was bei dem Parser, denn es könnte natürlich sein, oder irgendwann ist das Parsing ja auch zu Ende. Sie finden nicht immer was, was mit P anfängt. Das heißt, es darf auch sein, dass Sie eine zweite Alternative haben und die Alternative ist einfach Success mit leere Liste. Das heißt, dieser Parser darf auch einfach abbrechen und sagen, ja, ich habe gar nichts geparst und das Ergebnis ist eben, es muss ja eine Liste sein hier vom Typ, da ist es das leere, die leere Liste. Das heißt, und das heißt natürlich hier, dieser Listenparser, der liefert jetzt alle möglichen Arten, eine Liste von Dingen zu parsen. Und das können wir uns gleich mal konkret angucken. Ja, ich glaube, so viel Zeit haben wir noch. Machen wir das mal mit dem Code. So sind wir. Okay, und jetzt gucken wir uns mal an, wenn ich schreibe List von, ich will einfach nur einen A, erwarte ich mal, oder machen Sie nicht ganz so trivial, machen wir One is Alpha und wende das jetzt an auf den String AB1. Wie lang ist jetzt die Ergebnisliste, die hier rauskommt. Also die Liste, wie viele möglichen Lesemöglichkeiten, Parsmöglichkeiten gibt es hierfür. Gucken wir uns mal an, weil jetzt natürlich inzwischen schon wieder die Definition verschwunden ist. Das heißt, das Entscheidende ist, dass man eben noch diese zweite Alternative hat, die auch einfach sofort fehlschlagen kann, oder nicht fehlschlagen kann, die sofort sagt, es ist gut, dass wir es gemacht haben, ich glaube, ich habe nämlich das nicht gut erklärt. Ich glaube, es kommt doch eine einelementige Liste raus. Nee, das war doch so, wie ich gedacht habe, ja. Das liefert eben, wenn Sie es sehen können, ich mache es mal noch ein bisschen größer hier unten, hier haben wir die hier haben wir die Eingabe und hier haben wir die Ausgabe. Und das liefert eben alle Möglichkeiten, wie man das jetzt lesen kann als Liste von alphabetischen Buchstaben. Das erste ist die Möglichkeit, wo man die gesamte, wo man so weit wie möglich liest und dann das 1 als Rest zurückgibt. Das zweite ist die Möglichkeit, wo man nur das A liest und dann noch das B1 als Rest zurückliefert. Und das dritte ist eben gerade das Ergebnis, wenn Sie sofort, wenn Sie das erste Mal den String lesen, sofort in den Success-Kombinator reinlaufen bei der Alternative und sagen, ja gut, das akzeptiere ich und als Ergebnis liefere ich eben die leere Liste, die hier natürlich als leerer String dargestellt wird. Und damit sehen Sie, dass es eben hier wirklich, wenn Sie jetzt solche Kombinatoren hintereinander schalten, dass es da unter Umständen Backtracking gibt, dass Sie erstmal ein Element aus der Liste nehmen, das dann in den nächsten Kombinator reinfüttern und das aber vielleicht nicht funktioniert und dann müssen Sie das nächste Element der Liste nehmen. Also hier passiert unter Umständen von der Berechnung, vom Berechnungsaufwand her, passiert hier einiges. Also nochmal hier zurück eben. Sie haben jedes Mal die Möglichkeit, Sie können eine Liste, den Eingabestring lesen, entweder als eine Liste, die mit dem P beginnt und dann nochmal eine Liste mit Ps folgt, oder eben einfach sagen, ich akzeptiere den sofort, den Eingabestring hier mit dem Success, gebe halt hier die leere Liste zurück und den Eingabestring verändere ich gar nicht. Das heißt, dieser Listenkombinator liest nicht so weit wie möglich, sondern er liest, gibt alle möglichen Lesarten von ich lese gar nichts von der Liste bis ich lese alle Elemente, die eben mit dem Kombinator P erkannt werden. Und deswegen stimmt auch das Ergebnis hier nicht, was hier steht. Hier steht nämlich jetzt ein einelementiges Ergebnis, das ist falsch. Das heißt, da kommt eben nicht was Einelementiges raus, sondern wie wir eben gesehen haben, da würde was Dreielementiges oder sogar Vierelementiges, Sie können das hier ABC gar nicht akzeptieren oder eben nur das A oder das AB oder alles drei ist ABC. Und ich habe nur das eine Ergebnis rausgeliefert, was als erstes rauskommen wird durch die Sequenzialisierung hier. Das heißt, wenn Sie den Kopf der Liste nehmen, dann kriegen Sie immer die längste mögliche Zerlegung Ihres Eingabestrings in eine Liste von Ps. Aber spätere Elemente, die erlauben eben auch abzubrechen, schon bevor der volle ABC-Teil in dem Fall konsumiert ist, sondern vorher schon abgebrochen wird. Ja, nicht leere Liste, das ist nur eine kleine Modifikation jetzt. Ich parse erst nicht leere Liste von Ps, ich parse erstmal mindestens ein P und dann parse ich eine Liste von Ps, die natürlich leer sein kann. Diese Liste hier, das war ja gerade die Möglichkeit, sofort mit Success zu beenden. Und jetzt können wir auch endlich mal interessantere Dinge zusammenbauen. Zum Beispiel einen Parser für Identifiers, also für Bezeichner in der Programmiersprache. Und das ist also ein Parser, der einen String zurückliefert, nämlich gerade den Bezeichner, der da geparst wurde. Und wie wird der typischerweise in Programmiersprachen definiert? Sie haben eben erstmal eine nicht leere Liste von alphabetischen Zeichen, gefolgt von einer möglicherweise auch leeren Liste von Ziffern. Das ist also so eine Standarddefinition von Bezeichnern in Programmiersprachen. Und die können Sie jetzt eben so ganz kompakt hinschreiben. Allerdings, der Typ ist jetzt noch nicht den wir haben wollen. Wir wollen ja einen Gesamtstring haben. Wir kriegen aber hier aus diesem Parser kriegen wir ein Paar von einem String für den ersten Teil und dem String von dem zweiten Teil. Das heißt, was müssen wir noch machen? Die müssen wir noch zusammenhängen, die beiden Strings. Jetzt sind es wirklich Strings und nicht einfach und nicht einzelne Buchstaben oder ein Buchstabe und ein String. Deswegen, die werden jetzt mit plus plus zusammengehängt, wobei wir natürlich wieder das Uncurry brauchen, weil plus plus normalerweise gecurried ist und zwei getrennte Argumente erwartet. Und was würde dann hier passieren, wenn Sie A, B, C, 0, plus, plus parsen? Nun, dann würde eben der Parser diesen ersten Teil, den würde er A, B, C, 0, würde er akzeptieren und dann bei dem plus, plus aufhören. Wie lange brauchst du? Bitte nicht so präzise. Okay, kriegst 3 Minuten, ja? Sie haben ja heute noch viel Zeit. Und dann kommt eben der String raus, aber ich glaube, das Ergebnis stimmt jetzt auch wieder nicht. Doch. Also das ist definitiv das erste Element der Ausgabe. Ich bin aber nicht sicher, ob nicht noch weitere Elemente kommen. Ich glaube, es kommen noch weitere Elemente. Warum können noch weitere Elemente kommen? Also diese List 1 ist Alpha, das wird mindestens das A konsumieren, aber im ersten Element A, B und C konsumieren und dann bleibt eben noch für diesen List 1 ist Digit, bleibt noch die 0 übrig. Allerdings, es gibt auch weitere Lesarten, wo hier dieser erste Kombinator List 1 ist Alpha zum Beispiel nur A, B liest, aber dann funktioniert der zweite Kombinator nicht. Das heißt, der zweite Kombinator, der da hinten kommt, List 1 ist Digit, wird erzwingen, dass der erste Kombinator tatsächlich alle alphabetischen Zeichen liest, denn ansonsten schlägt er hier fehl bei der Null. Aber der zweite Kombinator, doch, ich glaube, das stimmt sogar. Der zweite Kombinator könnte auch hier, das Ding hier, könnte, dass eine Liste ist, könnte es auch einfach nur leer sein. Das heißt, hier muss noch ein zweites Ergebnis rauskommen. Neben dem hier muss noch das Ergebnis rauskommen, wo die Null einfach nicht geparst wurde von dem zweiten Term hier und in den Reststring überführt wurde. Das ist also wahrscheinlich ein zweielementiges Ergebnis. Aber der Punkt ist, dass das Ergebnis, was man wirklich will, ist das erste und das kommt als Ergebnis wirklich gleich raus. Jetzt, um ein bisschen mehr in Richtung Programmiersprache zu gehen. Programmiersprachen erlauben auch immer noch Leerzeichen zwischen einzelnen, natürlich nicht zwischen in der Mitte eines Wortes, aber zwischen Worten. Und dafür machen wir auch noch einen kleinen Parser, Spaces. Der soll einfach eine Liste von, ja, ist Space, das kann natürlich noch mehr als Spaces sein, es können auch irgendwelche anderen leerzeichenartigen Buchstaben sein. Und dann habe ich zwei kleine Kombinatoren, SP, der einfach einen Parser überführt, indem er vorne noch Spaces erlaubt. Das heißt, SP ist einfach Spaces gefolgt von P. Denn es können immer in der Eingabe an der Stelle, wo ich lesen will, erstmal noch ein paar Spaces kommen, bevor der eigentliche Text kommt, der mich interessiert. Das funktioniert noch nicht ganz. Was muss ich hier noch machen? Das funktioniert vom Typ her noch nicht. Der kriegt, ich krieg vom Typ hier ein Paar raus, aber der Typ soll derselbe sein, der Ausgabetyp wie hier und hier. Das heißt, ich will denselben Ausgabetyp wie P haben. Naja, was mache ich mit den Spaces? Die will ich natürlich einfach wegwerfen, die interessieren mich nicht. Das heißt, was kann ich hier als Transformationsfunktion nehmen? Second, ja, indem ich einfach das Paar von dem Ergebnis und dem Ergebnis auf das zweite Ergebnis projiziere, weil das erste mich nicht interessiert. Und wenn ich jetzt eben diesen Parser Space von Indent, also SP von Indent, auf diesen String hier anwende, Ident, nicht Indent, dann wird er erstmal die Spaces hier fressen, dann wird Ident wird das hier fressen und vermutlich haben wir jetzt wieder hier die Situation, dass hier zu wenig, das Ergebnis zu kurz ist, dass es eben auch der Ident-Parser noch weitere Ergebnisse liefert hier in der Liste. Das heißt, die Liste ist nicht immer ein Element. Das muss ich noch verbessern und eine korrigierte Version hochladen. Aber das wird das erste Ergebnis sein, was rauskommt. Und jetzt möchte ich eine kurze Anwendung machen, und zwar ein extrem kleines Subset von Haskell zu parsen. Und die Grammatik, jetzt sehen wir zum ersten Mal eine Grammatik für diese Teilmenge von Haskell, sieht wie folgt aus. Was ist ein Ausdruck? Ein Ausdruck kann sein ein Identifier oder eine Applikation, die geklammert sein muss, wo man einen Ausdruck auf einen anderen anwendet, oder eine Lambda-Abstraktion, die auch geklammert sein muss, und wobei ich aus gewissen Einfachheitsgründen hier nicht einen Pfeil geschrieben habe nach dem Lambda-Identifier, sondern hier kommt einfach ein Punkt. Das hat keine tiefere Signifikanz. Und ich möchte jetzt Strings dieser Sprache möchte ich parsen. Und Beispiele aus der Sprache sind eben Sachen wie A oder Klammer auf fx, Klammer zu, oder auch lambda x.f von x in Klammern. Und ich möchte die parsen, das heißt, ich möchte sie in Syntaxbäume übersetzen. Wie sehen diese Syntaxbäume aus? Syntaxbäume sind nichts anderes als spezifische Datentypen. Und die Datentyp-Repräsentation dieser Stringsprache wäre die folgende. Das heißt, ich habe drei Alternativen korrespondierend zu den drei Regeln hier, was ein Expression sein kann. Die erste Alternative sagt ID von String. Die zweite sagt, das ist eine Applikation von zwei Expressions. Die dritte sagt, das ist ein Lambda mit einem String, das ist der Name, und einem Expression, das ist der Körper der Lambda, des Lambda-Ausdrucks. Das heißt, das ist einfach eine symbolische Darstellung dieses des dazugehörigen Parse-Baumes. Und dann würde eben das erste Beispiel, dieses A, das würde in it von A übersetzt oder geparst. Das hier fx wäre eine Applikation, im ersten Argument ein Identifier f, im zweiten Argument wieder ein Identifier x. Und das dritte wäre eben Lambda-Ausdruck, Lambda x und dann eine Applikation im Körper von f auf x. Und jetzt ist die Frage, wie kann man den Parser schreiben? Und den Parser kann man sehr schön schreiben. Man kann ihn nämlich absolut in 1:1-Korrespondenz zur Grammatik schreiben. Mit zwei kleinen Hilfsparsern. Ch von einem Character erlaubt eben ein Space noch oder Spaces, Leerzeichen vor dem Character, und ID ist nicht die Identitätsfunktion, sondern das ist eine Abkürzung für einen Parser, der einen Identifier liest, aber vorher auch noch Spaces erlaubt. Ja, und dann können Sie diesen Expression Parser einfach parallel zur Grammatik schreiben. Das heißt, Sie müssen dabei immer diese Grammatik im Hinterkopf haben. Diese drei Produktionen eben, diese drei Regeln, Identifier, Klammer auf, Expression, Expression, Klammer zu, und hier, Klammer auf, Backslash, Identifier, Punkt, Expression, Klammer zu. Und das ist jetzt genau so, wie Sie es auch in den Parser hinschreiben können. Sie erwarten erstmal Identifier, möglicherweise mit Spaces davor. Also die Spaces waren in der Grammatik nicht explizit aufgeführt, da hat die Grammatik schon drüber abstrahiert. Hier haben wir es explizit noch mit drin, hier drin. Wenn wir einen Identifier finden, dann nehmen wir den ID-Konstruktor aus unserem Datentyp. Was ist die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit, die zweite und die dritte kommen hier aus Versehen gleichzeitig. Die zweite Möglichkeit ist Klammer auf, Expression, Expression, Klammer zu. Und dann müssen wir das Ergebnis transformieren, weil wir kriegen hier ein geschachteltes Viertupel. Hier ist die öffnende Klammer, hier ist das Ergebnis E1, hier das Ergebnis E2 und hier wieder eine schließende Klammer, und daraus bauen wir das Ergebnis ab von E1, E2. Und als letztes, da ist es dann noch ein bisschen länglicher, der Lambda-Ausdruck, Klammer auf, Backslash, Identifier, Punkt, Expression, Klammer zu. Und dann haben Sie eben hier, kriegen Sie ein, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tupel raus. Die ersten beiden können wir ignorieren, weil das ist die Klammer auf und der Backslash. Hier steht das eigentliche, der Bezeichner. Hier steht der Punkt, das können wir ignorieren. Hier steht das, die Expression, hier steht Klammer zu. Und wir nehmen uns nur das, was uns interessiert und kombinieren das zu einem Lambda-Ausdruck mit dem Identifier X und der Expression E. Gut. Damit sind wir auch am Ende. Eine Bemerkung zu der Grammatik. Die Grammatik ist deswegen so restriktiv geschrieben, dass da überall Klammern stehen, weil dadurch der Parser einfacher wird. Wenn man die Klammern weglässt, kann man das immer noch parsen, aber dann muss man einen komplizierteren Parser schreiben. Das geht alles, aber das ist sozusagen jenseits dessen, was ich hier, es ist hier keine Compiler-Vorlesung, sondern es ist hier nur eine Vorlesung, wie man in der funktionalen Sprache einen Parser schreibt, nicht wie man einen komplizierten Parser schreibt. Das ist die erste Bemerkung. Das heißt, die Sprache ist einfach sehr einfach gewählt, um den Parser auch entsprechend in einer 1:1 Korrespondenz schreiben zu können. Zweite Bemerkung, da will ich dann nicht mehr weiter drauf eingehen, weil sonst Manuel böse wird. Normalerweise ist das Parsen etwas komplizierter, als ich es hier dargestellt habe, oder auch einfacher. Und zwar ist es normalerweise ein zweistufiger Prozess, der den String erstmal in eine Sequenz von Tokens übersetzt. Das ist ein sogenannter Lexer oder auch Scanner. Und dann arbeitet der Parser nicht mehr auf dem Eingabestring, sondern auf dieser Tokenfolge. Das heißt, der Parser kriegt eine Vergröberung der Eingabe zu sehen, was die Sache für ihn einfacher macht. Ich will jetzt hier das Beispiel gar nicht genau darauf eingehen, aber warum macht man das? Der Grund ist, dass die beiden Phasen mit unterschiedlichen Methoden arbeiten. Und die erste Phase, die kann man nämlich mit regulären Ausdrücken abdecken. Und der Lexer kann daher viel effizienter sein, als es ein Parser ist, weil man mit regulären Ausdrücken eben, die kann man effizienter erkennen, als etwas von einer kontextfreien Grammatik generiert ist. Und der zweite simple Grund ist zum Beispiel, Sie können dann auch gleich in der ersten Phase Dinge wie Leerzeichen und Kommentare völlig rausnehmen. Das heißt, der Parser braucht sich darum gar nicht mehr zu scheren. Wir mussten jetzt alles noch mit den Spaces machen. Das würde ein richtiger Parser gar nicht mehr sehen. Der würde nur sehen, hier kommt eine Klammer auf, hier kommt ein Punkt, hier kommt eine Klammer zu. Und dass dazwischen irgendwelche Spaces stehen, das ist irrelevant. Und deswegen ist also die Architektur eines solchen Parsers ist eben zweiphasig. Und das lässt sich auch alles sehr einfach generalisieren. Im Endeffekt bei dieser zweiphasigen Version, dass wir eine Eingabe von Strings hatten, ist im Prinzip irrelevant gewesen. Es ist völlig ausreichend, dass ein Parser eine Funktion ist, die eine Sequenz von A's nimmt und dann wieder zurückgibt, ja, irgendein Ergebnis B und eine Restsequenz von A's. Das heißt, dass diese Sequenz, die wir ihm gegeben haben, Character waren, ist irrelevant. Man kann dieses ganze Parsing auf Listen von irgendwelchen Dingen betreiben. Und eben, wenn wir auf den Folien vorher sehen, der Parser wird normalerweise auf irgendwelchen Tokens operieren nicht auf einzelnen Charakteren. Gut, damit bin ich am Ende des ernsthaften Teils der Vorlesung. Das war wirklich nur nochmal eine Demonstration, wie man mit funktionalen Programmen sehr kompakt eben Teile kombinieren kann, in dem Fall Parser kombinieren kann mit sehr allgemeinen Kombinatoren. Und funktionales Parsen, also gibt es eine große Literatur drüber, gibt es sehr schöne Techniken, das eben sehr kompakt in funktionalen Programmen zu implementieren. Okay, und damit bin ich am Ende, aber jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt muss ich allerdings die Übertragung ausschalten.